Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Katechismus. In dieser Sendereihe blättern wir zurzeit im Katechismus der katholischen Kirche an jedem Wochentag in verschiedenen Abschnitten. Mein Name ist André Stiefenhofer. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Bei uns zu Gast ist heute wieder Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz, der mit uns die Texte des Katechismus betrachten wird. Grüß Gott, Pfarrer Rellstab.
Grüß Gott, liebe Zuhörer.
Liebe Zuhörer, wir sind gekommen bis Seite 655 im kleinen Katechismus der katholischen Kirche und bis zum Abschnitt 2604 im Abschnitt das christliche Gebet. Wir befinden uns gerade beim Artikel 2 in der Fülle der Zeit. Und Pfarrer Rellstab, wenn Sie uns vielleicht noch mal kurz den Kontext erläutern, in dem wir uns gerade bewegen.
Nachdem wir ja einen Blick auf das Alte Testament geworfen haben und dort gesehen haben, wie sich das Gebet im Alten Testament entwickelt hat, sind wir jetzt ins Neue gerutscht und haben gesehen, dass Jesus, das Vorbild aller Beter, eben selber auch gebetet hat. Und das letzte Mal haben wir einfach seine Gebete angeschaut. Wir sind bis zum ersten Gebet gekommen, bei der Nummer 2630, wo er den Vater preist, dass er alles, was er gesagt hat, den Kleinen offenbart hat und den Großen, den Mächtigen, den Wichtigen in der Welt verborgen hat. Und wir haben gesehen, dass jedes Gebet, das Jesus an den Vater richtet, immer mit einer Danksagung beginnt. Und jetzt ging es gleich weiter mit dem Paragraphen 2604, wo das zweite Gebet, das wir das letzte Mal nicht mehr behandeln konnten, vorgestellt wird.
Und dort steigen wir jetzt gleich ein. Liebe Zuhörer, wenn Sie einen Katechismus der katholischen Kirche zur Hand haben, dann lesen Sie doch mit im Artikel 2604 im Abschnitt das christliche Gebet. Das zweite Gebet wird vom heiligen Johannes wiedergegeben. Es wird im Zusammenhang mit der Auferweckung des Lazarus überliefert. Dem Geschehen geht die Danksagung voraus. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Dies bedeutet, dass der Vater stets Jesu Bitten erhört. Und Jesus fügt gleich hinzu, ich wusste, dass du mich immer erhörst. Dies drückt aus, dass Jesus seinerseits immerfort bittet. Das Gebet Jesu, das von Danksagung getragen ist, offenbart uns, wie wir bitten sollen. Schon bevor die Gabe geschenkt wird, stimmt Jesus Gott zu, der gibt und der sich selbst in seinen Gaben schenkt. Der Geber ist wertvoller als die gewährte Gabe. Er ist der Schatz. Und bei ihm ist das Herz seines Sohnes. Die Gabe selbst wird dazugegeben.
Dieses zweite Gebet, das ist auch eines der Gebete, die Jesus in seiner aktiven Wirkungszeit gebetet hat. Wir wissen ja, dass er auch noch viele verschiedene andere Gebete gebetet hat. Natürlich das berühmteste von allen, das ist das Vaterunser. Und das wird ja dann ganz speziell später als eigener Abschnitt im Katechismus dann behandelt. Und ein anderes sehr langes Gebet, das Jesus spricht, das ist dann das hohepriesterliche Gebet. Auch das wird später im Katechismus dann noch behandelt. Dieses zweite Gebet, das Jesus also zum Vater spricht, hat er gesprochen, hat er gebetet im Zusammenhang mit der Auferweckung des Lazarus. Wenn Sie mir erlauben, lese ich Ihnen wieder aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11, die Verse 41 und 42 weg. Da heißt es, da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Er dankt also wieder dem Vater, dass er ihn immer erhört, dass der Vater ihn immer erhört. Das ist ein Zeichen, dass Jesus einerseits immer das tut, was der Vater will. Also er setzt nie seinen eigenen Willen durch. Und da muss man ja sehen, bei Jesus, er hat sowohl den menschlichen Willen als auch den göttlichen Willen. Und mit dem menschlichen Willen unterstellt er sich immer dem göttlichen Willen. Und als Gesamtes, als Jesus Christus von Nazareth, unterstellt er sich immer wieder dem Vater. Und er tut nur, was der Vater will. Und auch diese Auferweckung, da zeigt er, wer der Wirker dieser Auferweckung ist, dass es eigentlich ein Werk des Vaters ist, aber durch ihn, durch sein Bitten gewirkt. Ein anderes, neben diesem, der Tatsache, dass er wirklich nur das tut, was der Vater will, kommt aus diesem Gebet, aus dieser Danksagung auch das unendliche Vertrauen Jesu auf seinen Vater zum Ausdruck. Aus dieser tiefen Einheit mit dem Vater drückt sich dieses tiefe Vertrauen auf den Vater aus. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Ich wusste, dass du mich immer erhörst. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Der Vater tut, was auch der Sohn will und umgekehrt. Also das ist eigentlich sehr schön, wie das hier im Katechismus auch aufgeschrieben ist, dass man diese Einheit, diese vollkommene Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn herausspüren kann. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ja. Jesus bittet also, auch sein Gebet ist ein Bittgebet, und er bittet um etwas ganz Gewaltiges jetzt in diesem konkreten Fall. Er bittet um die Auferweckung eines bereits seit 3 Tagen toten Menschen, eines Freundes von Jesus, von Lazarus. Und der Vater erhört ihn. Das Gebet Jesu, so heißt es hier im Katechismus, das von Danksagung getragen ist, offenbart uns, wie wir bitten sollen. Nämlich, schon bevor die Gabe geschenkt wird, stimmt Jesus Gott zu, der gibt und der sich selbst in seinen Gaben schenkt. Also auch wir sollen, bevor wir etwas erbitten, mit Überzeugung davon ausgehen, dass es uns geschenkt wird. Jesus hat das ja auch an anderen Orten gesagt: Wenn ihr bittet, dann glaubt nur, dass es euch schon gegeben ist und ihr werdet es empfangen. Also auch wir sollen mit diesem ganz tiefen Vertrauen auf die Wirkmächtigkeit des Herrn beten. Der Geber ist wertvoller als die gewährte Gabe. Letztlich eben sollen wir alles dem Vater unterstellen. Er ist das Höchste. Und was er will, das ist richtig und das ist gut. Und er weiß sehr oft viel besser, was für uns gut ist, als wir es selber wissen können. Dann heißt es noch, er ist der Schatz und bei ihm ist das Herz seines Sohnes. Und das wissen wir auch aus der Bibel, ganz besonders aus der Bergpredigt, wo Jesus bezeugt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und so können wir immer wieder davon ausgehen, dass diese Einheit Jesu mit seinem Vater eben auch eine Einheit des Herzens ist. Wenn der Vater der Schatz ist, wie es hier im Katechismus erklärt wird, dann hat Jesus sein Herz immer im Vater. Und das ist etwas, das auch wir ein bisschen anwenden können, wenn wir daran denken, dass alles vom Vater kommt, dass er uns alles gibt, was wir für unser Leben nötig haben, dann sollen wir auch ihn als unseren Schatz betrachten und dann eben unser Herz bei ihm haben. Die Gabe selbst wird dazugegeben, heißt es hier zum Schluss noch in diesem Paragraphen. Und das bezieht sich auch auf den Text aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Je mehr wir also das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen, also den Willen Gottes, seine Herrlichkeit, eben auch in dem, was wir bitten, soll es den Vater verherrlichen, umso mehr wird uns alles dazugegeben. Dieser Abschnitt von diesem alles wird euch dazugegeben, alles andere wird euch dazugegeben, stammt ja aus dem Abschnitt im Kapitel 6 vom Matthäusevangelium, wo es um die falsche und die rechte Sorge geht. Was kümmert ihr euch um das, was ihr morgen anziehen sollt, was ihr essen oder trinken sollt? Gott sorgt für euch, also es geht hier um die Vorsehung. Und je mehr wir uns wirklich auf die Gerechtigkeit, auf das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit stützen, umso mehr wird uns eben auch im Kleinen alles gegeben. Das ist eine Tatsache, die wir so in unseren sehr reichen Ländern relativ selten machen, weil es uns grundsätzlich zu gut geht, weil wir meistens zu viel materielle Dinge haben. Aber gerade dort, wo das Materielle wirklich ganz wenig ist, da können Christen, die sich so auf Christus verlassen, die wirklich auf das Vertrauen haben in Gott, diese Vorsehung Gottes immer wieder erleben. Und genau so, wie es da in der Bibel heißt, erfahren sie, dass wenn sie wirklich sich im Vertrauen nach dem Reich Gottes ausstrecken und nach der Gerechtigkeit des Reiches Gottes, dann wird ihnen alles dazugegeben. Dann haben sie immer, auch wenn sie keinen Verdienst haben, das, was sie nötig haben. Vielleicht nicht gerade so im Überfluss, wie wir es hier haben, aber doch so, dass sie leben können und dass sie ein gutes Leben können. Das ist also dieser Abschnitt 2604.
Gehen wir also weiter in den nächsten Abschnitt. Als die Stunde gekommen ist, in der er den Ratschluss der Liebe seines Vaters erfüllt, lässt Jesus die unergründliche Tiefe seines Gebetes als Sohn erahnen. Diese Tiefe zeigt sich nicht nur, bevor er sich freiwillig ausliefert, Vater, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen, sondern selbst in seinen letzten Worten am Kreuz, wo Gebet und Hingabe völlig eins sind. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Frau, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Mich dürstet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Zuletzt schreit Jesus laut auf und haucht den Geist aus.
Mit diesem Paragraph verlässt der Katechismus jetzt das Gebet, das Jesus während seines öffentlichen Lebens und Wirkens gebetet hat. Eben dort ist jetzt noch ausgeklammert das hohenpriesterliche Gebet, kurz bevor er dann ausgeliefert wurde, und das Vaterunser, das eben an anderer Stelle, wie ich bereits erwähnt habe, behandelt wird. Jetzt geht es ganz an den Schluss seines Lebens, in die dramatischste Phase seines Lebens. Als die Stunde gekommen ist, in der er den Ratschluss der Liebe seines Vaters erfüllt, und der Ratschluss der Liebe, das ist eben der Erlösertod am Kreuz, Ratschluss der Liebe, ein Opfer der Liebe, eine Hingabe aus Liebe, sein Leben aus Liebe hingegeben, damit wir das Leben haben, lässt Jesus die unergründliche Tiefe seines Gebetes als Sohn erahnen. Jetzt kommen hier die letzten sieben Worte, die auch eben Gebet sind und die eben eine ganz tiefe Bedeutung haben. Wir wissen, dass noch bevor er dann ans Kreuz genagelt worden ist, Jesus im Ölberg gebetet hat: Vater, wenn du kannst, gib, dass dieser Kelch des Leidens an mir vorübergehe, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und dann am Kreuz sind diese sieben Worte aus der Bibel überliefert. Das erste, als er in diesem Moment, als man ihn ganz brutal ans Kreuz genagelt hat, da hat er an seine Peiniger gedacht und hat gebetet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er bittet also in diesem Moment, wo ihm das Leben genommen wird, wo er in höchster Todesgefahr, wenn wir so sagen wollen, ist, betet er für seine Peiniger. Und von daher können wir auch verstehen, dass er immer wieder aufgefordert hat, auch für die zu beten, die uns Böses tun. Er hat es als Erster so getan. Und das fällt uns ja immer wieder schwer, für die zu beten, die uns wehgetan haben, die uns verletzt haben. Aber nach dem Vorbild Jesu kann es uns gelingen, wenn wir uns ganz eins zu machen versuchen mit Jesus, dann kann es auch uns gelingen, all denen, die uns Böses getan haben, egal was es ist, zu verzeihen. Ich denke hier gerade auch an Papst Johannes Paul II., als der nach dem Attentat seinem Peiniger, demjenigen, der auf ihn geschossen hat, in aller Öffentlichkeit auch vergeben hat. In diesem Moment sogar noch, als er auf dem Sterbebett gelegen ist. Und nachher ging er ihn ja im Gefängnis besuchen und hat ihm auch so von ganzem Herzen vergeben, so wie Jesus das getan hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, sie wissen wirklich nicht, was sie tun. Und deshalb bittet Jesus für sie. Viele, die verfolgen, die anderen Böses tun, denen, ich denke, denen ist es nicht ganz bewusst, was sie anderen antun. Und da auch immer wieder zu beten: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, Das ist ein Fürbittgebet, das dann durchaus auch Gnade für den Peiniger herabrufen kann und dann sein Herz bewegen kann. Das zweite Wort, das Jesus dann am Kreuz gesprochen hat, und eben in diesen Worten kommt sein Gebet und seine Hingabe, sein sich ganz veräußern, sich verzehren, eben aus Liebe zu uns, in einer ganz wunderbaren Sache zum Ausdruck. Das zweite Wort heißt also, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dieses Wort finde ich nicht ganz einfach zu verstehen. Es geht hier um den reumütigen Schächer, der ja mit Jesus gekreuzigt worden ist und der es nicht zulässt, dass Jesus vom bösen Schächer verhöhnt wird. Und er sagt ihm dann, denk an mich, Jesus, wenn du in dein Reich kommst. Und auf dieses Wort hin, das natürlich in diesem Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt worden ist, zum Ausdruck bringt, dass er Jesus anerkennt als den Sohn Gottes, weil er überzeugt ist, aus seinen Worten kommt die Überzeugung, dass Jesus in sein Reich geht, ins Reich des Vaters. Und es kommt auch zum Ausdruck, dass er eben in einer Art sich bekehrt hat, Jesus zugewendet hat. Und grundsätzlich genügt es ja auch für einen, der Gott fern gelebt hat, wenn er sich am Schluss seines Lebens in irgendeiner Weise seine Sünden bereut, dann kann er gerettet werden. Ich denke persönlich jetzt nicht, dass Jesus diesen guten Schächer, diesen reumütigen Schächer gerade zu sich gänzlich ins Paradies quasi als Heiliger aufgenommen hat. Aber wir wissen ja, im Moment des Todes kommen wir alle ins Paradies vor den Richterstuhl Gottes und dann wird gerichtet und dann kommt es darauf an, wohin, dass wir dann letztlich auch kommen, ob wir noch eine gewisse Zeit, das haben wir jetzt auch im Zusammenhang mit der letzten Woche mit aller Seelen und aller Heiligen gesehen, eine gewisse Zeit allenfalls noch ins Fegefeuer kommen. Also heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, du wirst gerettet. Diese Zusage, dass er das Reich Gottes schauen wird, das ist gewiss in diesem Wort. Und da besteht auch kein Zweifel. Wer bereut am Ende seines Lebens, auch wenn er ein großer Verbrecher war, viel Böses getan hat, der wird gerettet. Ob er dann, noch einmal, das ist ein bisschen vielleicht auch meine Frage, ob er dann wirklich gänzlich ins Paradies eingehen darf, ohne vielleicht seine Sünden noch abbüßen zu müssen, eben im sogenannten Läuterungszustand, das kann man hier nicht genau herauslesen. Jedenfalls kommt zum Ausdruck diese unendliche Güte des Herrn, sein universaler Heilswille, dass er wirklich jeden rettet, der bereit ist, seine Sünden so weit einzusehen, dass er bereut, um dann eben mit Gott sein zu können. Das dritte Wort, das uns überliefert wird vom Kreuz, ist das aus dem Dialog mit Johannes und seiner Mutter. Wir müssen uns noch vorstellen, als Jesus diese sieben Worte gesprochen hat, hing er am Kreuz. Nägel gingen durch seine Füße und durch seine Hände und er konnte sich kaum abstützen und das Atmen fiel ihm derart schwer, dass er beinahe erstickte. Dass er nicht richtig atmen konnte, das zeigt sich dann auch später, als der Soldat die Lanze durch sein Herz gestoßen hat und wie es berichtet wird, floss dann Blut und Wasser heraus. Durch dieses fast nicht mehr atmen können, dieses ganz oberflächliche Atmen, hat sich Wasser in der Lunge angesammelt und als dann der Speer eingesteckt wurde, ging er durch die Lunge und aus der Lunge kam dann all dieses angesammelte Wasser und dann traf er noch den Herzbeutel, wo das Blut angestaut war und so floss eben Blut und Wasser heraus. Und wir können uns vorstellen, wenn man beinahe nicht atmen kann, wie schwer es fällt, am Kreuz dann noch irgendein Wort zu sagen. Und deshalb sind natürlich diese Worte, die Jesus da am Kreuz gesprochen hat, schon ganz zentral wichtig. Er sieht also unter dem Kreuz Johannes und seine Mutter und sagt zur Mutter, Frau, siehe dein Sohn. und zum Sohn, zu Johannes, siehe deine Mutter. Und mit diesen Worten, das wissen wir, hat er uns allen Maria zur Mutter gegeben. Er, der Sohn, stirbt, aber er hat den Menschen eine neue Mutter gegeben. Er hat die Aufgabe Mariens als Mutter Jesu ausgedehnt und er hat die Aufgabe Johannes ausgedehnt auf alle Menschen. Maria nimmt von diesem Moment an alle Menschen als ihre Kinder an, wenn wir so sagen wollen. Und Johannes wird dann in einer ganz besonderen Weise eins mit Maria. Es heißt dann, er nahm sie von diesem Moment zu sich. Das ist nicht einfach, dass er ihr Herberge gewährte, sondern das muss eine ganz, ganz tiefe Dimension der Einheit mit Maria gewesen sein. Von einer tiefen Verbundenheit mit Maria, die das ganze Leben betrifft. Also ein ganz wichtiges Wort, ein marianisches Wort, wenn wir so sagen wollen. Und ein Wort, für das ich unendlich dankbar bin, weil ich weiß, Maria ist auch meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich als ihren Sohn, wie sie sich um Jesus, ihren leiblichen Sohn, gekümmert hat. Dann folgt das Wort aus Johannes 19,28, mich dürstet. Es ist nicht ein Durst nach irgendetwas Tranksame, nicht ein Durst, weil er nichts zu trinken gehabt hat. Das wurde auch missverstanden. Man hat ihm dann einen Schwamm, der in Essig getunkt war, wurde, quasi eine Form des Narkotikums, dass die Schmerzen nicht ganz so gewaltig sein sollten. Und er hat ja dann das abgelehnt. Es ist ein anderer Durst. Es ist der Durst nach Heil, der Durst nach Seelen, die sich wirklich Gott zuwenden. Und dieses Wort, mich dürstet, das wissen Sie vielleicht auch, liebe Zuhörer, ist ganz entscheidend wichtig geworden in der Spiritualität der seligen Mutter Teresa von Kalkutta. Bei jeder Gemeinschaft steht in der Kapelle ein Kreuz und daneben die Worte, je nachdem in welcher Sprache, meistens Englisch, mich dürstet. Und die Schwestern der Mutter Teresa, der Missionaries of Charity, Missionarinnen der Nächstenliebe, die versuchen diesen Durst Gottes nach Seelen einerseits und den Durst der Seelen nach Gott zu stillen, indem sie eben überall zu den Ärmsten der Armen gehen. Das sind die dürsten, die wirklich dürsten. Und deshalb kann Jesus auch sagen, wer mich isst und wer mich trinkt, wird nie mehr, wer mein Blut trinkt, wird nie mehr Durst haben. Das ist das lebensspendende Getränk, das Jesus selber gibt. Oder auch das Wasser, das er gibt, das allen Durst stillt bei der Begegnung mit der Frau beim Jakobsbrunnen. Also dieses Wort ist sehr, sehr wichtig, auch in der Spiritualität der Kirche. Und man könnte jetzt da noch sehr lange darüber nachdenken. Ich möchte es Ihnen einfach ans Herz legen, was es für Sie ganz konkret heißen könnte, wenn Jesus sagt, mich dürstet. Er dürstet nach Ihnen, er dürstet nach mir, er dürstet nach unserer Liebe, nach unserer Hingabe an ihn. So wie er sich hingegeben hat, so möchte er auch, dass wir uns ihm hingeben. Dann kommt ein Zitat aus dem Psalm 22. Dieses Zitat haben wir auch schon gesehen einmal im Alten Testament, als wir über die Psalmen uns unterhielten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus betet dieses Psalmwort. Auch dieses Wort ist in Spiritualitäten ganz wichtig geworden. Jesus fühlt sich verlassen. Der Vater hat sich wie zurückgenommen. Bei diesem Wort kommt uns auch die Geschichte von den Spuren im Sand in den Sinn. Sie kennen diese Geschichte vielleicht. Da hat einer gebetet, Herr, begleite mich immer. Und Jesus hat ihm dann verheißen, versprochen, dass er ihn immer begleiten werde. Und als Zeichen dafür hat es immer neben den Fußspuren des Peters auch zwei weitere Fußspuren im Sand gehabt. Und dann, als er dann zurückgeschaut hat einmal auf sein Leben, am Ende des Lebens, hat er wieder vor Jesus gesagt, es gab aber Momente, wo du mich verlassen hast, weil es nur noch zwei Spuren im Sand gab. Und Jesus hatte gesagt, gerade in diesen schwierigsten Momenten deines Lebens habe ich dich getragen. Und so ist auch dieses Wort, mein Gott, warum hast du mich verlassen, irgendwie in diesem Hinsicht zu verstehen, dass der Vater so ganz beim Sohn ist und mit ihm in dieses Leiden hineingeht, um die ganze Welt zu erlösen. Aber Jesus hat auch diese Verlassenheit durchgemacht, wie auch wir uns manchmal ganz alleine fühlen, ganz verlassen. Und gerade in solchen Momenten der Verlassenheit können wir uns an Jesus wenden, der es menschlich erlebt hat, was es bedeutet, aber eben gerade durch diese Verlassenheit der ganzen Menschheit die Erlösung geschenkt hat. Und dann folgt das Wort, es ist vollbracht, kurz vor seinem Sterben. Alles ist vollbracht. Er hat sein ganzes Werk, das ihm der Vater aufgetragen hat, erfüllt und er gibt sich hin. Jetzt ist es wirklich vollbracht. Jetzt ist der Vater verherrlicht. Es ist interessant, dass im Zusammenhang mit dem Tod Jesu immer von der Verherrlichung Jesu gesprochen wird. Die Erlösung, das ist die Herrlichkeit Gottes. Und in dieser Schwäche, in diesem Tod am Kreuz, in dieser Verlassenheit, kommt die wunderbare Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck. Und schließlich noch das letzte Wort, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er übergibt sich wieder ganz dem Vater und kurz darauf haucht er den Geist aus. Was das bedeutet, wird dann im nächsten Paragraph erklärt.
Ja, liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei der Sendereihe Katechismus. Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz betrachtet mit uns den Katechismus der katholischen Kirche. Die letzten Worte Jesu am Kreuz waren gerade unser Thema hier in der Sendereihe Katechismus bei Radio Horeb. Und nun sind wir beim Schrei Jesu angelangt, mit dem er sein Leben ausgehaucht hat. Wir wenden uns nun dem nächsten Abschnitt im Katechismus der katholischen Kirche zu. Es ist der Abschnitt 2606 und Pfarrer Thomas Rellstab wird uns nun diesen Abschnitt genauer erläutern. In diesem Schrei des menschgewordenen Wortes liegt alles Elend der Menschen aller Zeiten, von Sünde und Tod geknechtet, und jede Bitte und Fürbitte der Heilsgeschichte. Der Vater nimmt sie alle an und erhört sie in einer Weise, die über alle menschliche Hoffnung hinausgeht, durch die Auferweckung seines Sohnes. Darin erfüllt und vollendet sich der Weg des Gebets in der Schöpfungs- und der Erlösungsordnung. In Christus erschließt uns das Buch der Psalmen das Gebet. Denn im Heute der Auferstehung spricht der Vater, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, fordere von mir und ich gebe dir die Völker zum Erbe, die Enden der Erde zum Eigentum. Der Hebräerbrief bringt dramatisch zum Ausdruck, wie das Gebet Jesu den Sieg des Heils bewirkt. Als er auf Erden lebt, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen, den Urheber des ewigen Heils geworden.
Was hier geschrieben wird, ist eben sehr schwierig auch in Worte zu fassen. Alles mit diesen letzten Worten Jesu am Kreuz und das Aushauchen seines Geistes, das sich wieder dem Vater übergeben, das ist der Höhepunkt des ganzen Erlösungswerkes. Und weil Jesus noch gebetet hat, heißt es, darin erfüllt und vollendet sich der Weg des Gebetes in der Schöpfungs- und der Erlösungsordnung. Also jetzt ist eigentlich die ganze Schöpfung wieder zurückgeführt worden in den Zustand, den eigentlich Gott ihm am Anfang vorgesehen hat. Die Erlösungsdynamik ist erfüllt. Der Katechismus versucht zu erklären, eben was da Großes mit diesen Worten Jesu, mit diesem Gebet im letzten Moment am Kreuz, was es auf sich hat. In diesem Schrei des menschgewordenen Wortes liegt alles Elend der Menschen aller Zeiten. Also er hat das Elend aller Menschen aller Zeiten auf sich genommen. Der Menschen, die von Sünde und Tod geknechtet sind. Aber auch hat er jede Bitte und jede Fürbitte der ganzen Heilsgeschichte auf sich genommen. Also das, was eigentlich im Ölberg vorausgesagt worden ist, im Gebet Jesu, Vater, wenn du kannst, mach, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Also diese ganze bittere Kelch mit dem ganzen Elend der Menschen aller Zeiten, mit ihrer Sünde, mit dem Tod, das alles hat er jetzt in diesem Schrei dem Vater übergeben. Und deshalb gibt es für uns alle eine unvorstellbare große Hoffnung auf Leben. Jetzt hat er sein Leben hingegeben, eben zum Zwecke, dass wir das Leben haben. Und der Vater nimmt in diesem Schrei, in dieser Übergabe des Sohnes, in seinem vollumfänglichen Opfer alles an. Und er hört all dieses Bitten Jesu, all diese, also diese Hingabe, sein ganzes Leben ist ja im Grunde genommen Gebet, weil es Hingabe ist. Er erhört es, und zwar in einer Weise, die über alles menschliche über alle menschliche Hoffnung hinausgeht, durch die Auferweckung seines Sohnes. Also er macht noch viel mehr als nur einfach erhören, sondern er zeigt, wie lebendig er ist und indem er eben seinen Sohn auch wieder auferweckt und lebendig macht. Also die Güte Gottes, die ist nie zu überbieten. Er gibt immer viel mehr, als wir uns eigentlich vorstellen können. Das geht über alles menschliche Hoffen hinaus. Wir hoffen, dass im Tod nicht einfach ein Ende ist, sondern dass wir mit den Verstorbenen irgendwo auch weiter verbunden sein können. Aber bei Gott ist der Tod eben erst dann vollendet, wenn wir dann durch den Tod in die Auferstehung gehen und diese Verheißung haben, dass wir alle wieder zusammen sein werden. Das ist dann die viel größere Dimension, die Gott uns schenkt. Er kann unsere menschliche Hoffnung noch viel mehr erfüllen, als wir das uns überhaupt ausdenken können. Und dann kommt noch einmal der Psalm. In Christus erschließt uns das Buch der Psalmen, das Gebet. Eben weil Jesus selber Psalmen gebetet hat und weil wir die Psalmen verstehen, wenn wir sie in Christus oder auf Christus hin beten. In den Psalmen, ganz besonders in diesem Psalm 2, der hier zitiert wird, geht es um das Heute der Auferstehung, um das Heute des Eingreifens Gottes, also dieses Eingreifen Gottes nicht irgendwann in ferner Vergangenheit war oder auch erst in ferner Zukunft kommt, sondern dieses Eingreifen Gottes ist immer wieder heute möglich. Und mit diesem Psalmwort, das dann eben von Christus her gelesen und auf Christus angewendet wird, verstehen wir, dass hier der Vater von seinem Sohn spricht. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich gebe dir die Völker zum Erbe, die Enden der Erde zum Eigentum. Ein gewaltiges Wort. Durch den Tod Jesu hat er alles Christus übergeben. Eben das ganze Heil ist auf die Welt gekommen. Fordere von mir, er hat eben die Erlösung der Welt gefordert und der Vater hat es gegeben. Und ich gebe dir die Völker zum Erbe. Die ganze Welt ist gerettet durch den Tod Christi. Ein gewaltiges Opfer Christi mit einer, eben ich kann es fast nicht in Worte fassen, Sie merken, ich suche nach den Worten, ein gewaltiges Eingreifen Gottes, eine gewaltige Dimension dieser Erlösung. Also Gott ist unendlich, unendlich großzügig. Der Hebräerbrief, so heißt es hier, bringt also dramatisch zum Ausdruck, wie das Gebet Jesu den Sieg des Heils bewirkt. Also der Tod Christi am Kreuz ist eben der Sieg Gottes. Der Sieg Gottes über die Sünde, der Sieg Gottes über den Tod und der Sieg Gottes über den Teufel. Dieser dreifache Sieg, das ist mit dem Kreuzestod zu verbinden. Über Sünde, über Tod und über Teufel. Und in diesem Gebet, das Jesus am Kreuz eben spricht, wird dieser ganze Sieg zum Ausdruck gebracht. Hier wird der Hebräerbrief zitiert, als er auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Leben retten konnte. Also wir sehen hier Jesus einerseits im Ölgarten, wie er schreit, wie er mit Tränen Gebete und Bitten vor den Vater bringt. Eben, er soll ihn aus dem Tod retten. Und der Vater, so heißt es dann weiter, und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Zunächst einmal ist dann eben ein Engel hingegangen und hat ihn gestärkt. Und dann heißt es, obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Als Sohn ist er ganz im Gehorsam gewesen. Und gerade im Leiden, dass er durch das Leiden gegangen ist, im Gehorsam gegenüber dem Vater, hat dann diesen Gehorsam zur Vollendung geführt. Er ist für alle jetzt, die ihm gehorchen, die Christus gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Und so können auch wir durch unseren Gehorsam gegenüber Gott an diesem Heilswerk Gottes teilhaben und es weiterführen. Jedes Gebet, das wir tun, und jeder Akt des Gehorsams gegenüber dem Wort Gottes hat eine unendlich positive Wirkung auf die ganze Menschheitsgeschichte. Das erstaunt Sie vielleicht, wenn man das so sagt, aber es ist so. Alles hat ja, wir sind ja alle zusammengebunden in einem einzigen Leib, und all das Gute, das wir tun, gerade der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, vor allem dann auch, wenn es uns etwas kostet, das hat einfach auf diesen ganzen Leib eine sehr starke positive Wirkung. Und so können wir also auch durch unseren Gehorsam, wenn wir im Leiden sind und das eben auch irgendwie tragen mit Jesus im Ölgarten, Anteil haben an diesem großen Erlösungswerk. Noch immer können wir dabei mitarbeiten. Das ist also der Abschnitt, den wir jetzt abgeschlossen haben über Jesus betet. Als nächster Abschnitt käme dann Jesus lehrt beten, und da gehen wir in die Schule des Gebetes bei Jesus.
Wir befinden uns im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 2607 hier bei Radio Horeb in der Katechismus-Sendung. Jesus lehrt beten. Wenn Jesus betet, lehrt er uns schon beten. Der gottgemäße Weg unseres Betens ist Jesu Beten zu seinem Vater. Aber das Evangelium bietet uns darüber hinaus eine ausdrückliche Unterweisung Jesu über das Gebet. Als weiser Erzieher nimmt er uns dort, wo wir sind, an der Hand und führt uns Schritt für Schritt zum Vater. In seinen Worten an die Menschen, die ihm folgen, geht Jesus von dem aus, was diesen über das Gebet aus dem alten Bund bereits bekannt ist, und öffnet ihre Herzen für das Neue des kommenden Reiches. Dann offenbart er der Menge dieses Neue in Gleichnissen. Schließlich spricht er zu den Jüngern, die in seiner Kirche als Erzieher zum Gebet wirken sollen, offen vom Vater und vom Heiligen Geist.
Dieser erste Abschnitt ist dieser Paragraph, ja, das ist immer der erste Abschnitt meistens bei so einem neuen Abschnitt. Der erste Paragraph eines neuen Abschnittes ist meist eine gewisse Einleitung in das, was folgt im ganzen Abschnitt. Und hier erklärt er jetzt, dass der Katechismus, dass das Gebet Jesu selber für uns schon eine Schule ist. Wenn wir auf Jesus schauen, wie er betet, dann lernen auch wir richtig beten, sogar gottgemäß beten. Der gottgemäße Weg unseres Beten ist Jesu beten zu seinem Vater. Also hier ist es wichtig, dass wir dieses Gebet Jesu ganz genau betrachten, und das tun wir dann in den nächsten Paragraphen dieses Abschnittes, um eben ganz klar die Schule des Betens von Jesus her zu lernen, zu wissen, was ist gottgemäßer Weg unseres Betens. Das Evangelium bietet uns an verschiedenen Stellen ausdrückliche Unterweisungen Jesu über das Gebet. Jesus hat also auch seine Jünger beten gelehrt. Und das ist, da ist Jesus wieder der weise Erzieher, der Lehrmeister. Und wir tun gut daran, das immer wieder anzusehen, damit auch wir lernen, richtig zu beten. Mit seinem Gebet, wenn wir das also auf seine Belehrungen schauen, dann werden wir Schritt für Schritt zum Vater geführt. Jesus nimmt uns wirklich an der Hand und lehrt uns, dem Vater immer näher zu kommen. Und das ist, glaube ich, schon das Wesentlichste am Christlichen überhaupt, dass wir den Vater kennenlernen, dass wir verstehen, dass der Vater der Ursprung von allem ist und das Ziel von allem. Und Jesus ist ja, wenn er sich als Weg bezeichnet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann bedeutet das, dass er immer der Weg zum Vater ist. Und er sagt auch an einem anderen Ort, keiner kommt zum Vater außer durch mich. Also er ist ein Weg, er führt uns den Weg zum Vater. Der Vater ist das Wichtigste und wir müssen lernen, eine Beziehung mit dem Vater aufzubauen. Er ist ja noch einmal das Ziel. In seinen Worten an die Menschen, die ihm folgen, geht Jesus von dem aus, was diesen über das Gebet aus dem Alten Bund bekannt ist. Das wissen wir jetzt auch, wenn wir den ersten Teil dieses Abschnittes gelesen haben über die Offenbarung des Gebetes im Alten Bund. Er geht also von dem aus, was die Leute kennen, und öffnet ihre Herzen für das Neue des kommenden Reiches. Und das Neue, das ist einerseits dann in der Bergpredigt, dann ganz besonders im Vater Unser und schließlich auch in den Gleichnissen. Schließlich spricht er zu den Jüngern, die in seiner Kirche als Erzieher zum Gebet wirken sollen, offen vom Vater und vom Heiligen Geist. Also er gibt auch den Jüngern Instruktionen, wie sie dann weiter all jene, die ihnen empfohlen sind oder denen sie das Wort Gottes verkünden sollen, das Gebet näher bringen können. Also das wird noch ganz spannend, das werden wir dann noch sehen. Hm?
Sie haben eingeschaltet beim Katechismus, hier bei Radio Horeb. Auf der Seite 656 in meinem Katechismus, der Paragraph 2608, geht es nun in die Bergpredigt hinein, was Jesus dort lehrt. Schon in der Bergpredigt legt Jesus Gewicht auf die Bekehrung des Herzens. Bevor wir eine Opfergabe zum Altar bringen, sollen wir uns mit dem Bruder versöhnen. Wir sollen die Feinde lieben und für unsere Verfolger beten. Wir sollen zum Vater, der im Verborgenen ist, beten und dabei nicht viele Worte machen, im Gebet von Herzen verzeihen, ein reines Herz haben und das Reich Gottes suchen. Diese Bekehrung ist ganz auf den Vater ausgerichtet. Sie ist kindliche Hinwendung zum Vater.
Das ist stark, was hier im Katechismus gesagt wird. Dieser Paragraph, den müsste man sehr lange betrachten. Denn um das richtige Gebet an Gott richten zu können, braucht es ein reines Herz, eine ganz tiefe Umkehr des Herzens, eine Bekehrung des Herzens. Und da tun wir uns doch sehr oft sehr schwierig. Oft beten die Menschen, ohne dass sie dann ihr Leben entsprechend den Weisungen des Herrn ändern. Sie meinen, sie können einfach leben, wie sie wollen, und dann an Gott die Gebete richten und werden dann alles erhalten. Und wenn wir den Katechismus ernst nehmen, dann ist das nicht der gottgemäße Weg, sondern der gottgemäße Weg, der beginnt mit einer tiefgehenden Bekehrung des Herzens. Es werden hier einige Dinge aufgezeigt, die diese Bekehrung des Herzens zum Ausdruck bringen sollen. Zum Beispiel, eben bevor wir eine Opfergabe zum Altar bringen, das ist heute ein bisschen anders. Wir können grundsätzlich einfach sagen, wenn wir in die Kirche gehen, sollen wir uns mit dem Bruder versöhnen. Ja, wie oft ist da Streit in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft, in der Nachbarschaft, irgendwie in gewissen Dörfern schon seit Jahrzehnten, Zwistigkeiten zwischen Familien und so weiter. Manchmal sind wir da völlig überfordert, weil wir wissen, andere Menschen haben etwas gegen uns. Und was bedeutet es dann, die Opfergabe stehen zu lassen und uns zuerst zu versöhnen? Vielleicht haben wir schon x-mal einen Versuch unternommen, uns zu versöhnen, und es ist einfach nicht gelungen. Grundsätzlich denke ich, da müssen wir immer wieder die Bereitschaft haben zur Versöhnung, den Schritt wagen. Aber wenn der andere nicht will, wenn der halt zumacht, wenn er nicht bereit ist, sich zu versöhnen, zu vergeben oder was auch immer, dann ist es irgendwo dann nicht mehr mein Problem, sondern dann muss er es selber schauen. und ich kann dann nicht warten, bis er endlich bereit ist, um dann wieder eben in die Kirche zur Versöhnung bereit ist, um dann wieder in die Kirche zu gehen, sondern ich muss dann einfach weitergehen meinen Weg und muss halt auch diesen Schmerz mittragen, dass der andere jetzt vielleicht, wenn ich ein Unrecht getan habe, mir nicht verzeiht oder wenn irgendein Streit gewesen ist, hartherzig bleibt. Andererseits muss ich natürlich dann immer wieder die Gesinnung haben, einem, der mir eben Unrecht getan hat, von ganzem Herzen zu vergeben. Das betont Jesus immer und immer wieder. Also wir sollen die Opfergabe beim Altar stehen lassen und zuerst uns mit dem Bruder, mit der Schwester versöhnen. Dann heißt es auch als Zeichen dieser Bekehrung des Herzens, wir sollen die Feinde lieben und für unsere Verfolger beten. Ja, wie schwer fällt uns das, für eben andere zu beten, die unsere Feinde sind, die uns nicht wohlgewollt sind. Vielleicht erleben sie das auch als gläubige Christen, dass sie von anderen verspottet werden, missachtet werden, in irgendeiner Weise vielleicht sogar verfolgt werden, weil man sie nicht richtig leben lässt, ihren Glauben nicht so leben lässt, wie sie es möchten. Und das ist eine Form der, ja, der Verfolgung. Und solchen Feinden sollen wir mit Liebe begegnen, ihnen wieder Gutes tun, für die Verfolger beten. Es ist eine ganz gewaltige Herausforderung. Also nichts, im Christlichen gibt es nichts von Rachegedanken, von sich rächen in irgendeiner Weise, sondern da gibt es nur Versöhnung, Vergebung, Hingabe wieder, Liebe. Das sind immer wieder die Stichworte, die halt im Christlichen ganz zentral sind. Weiter heißt es da bei der Bekehrung des Herzens aus der Bergpredigt, Anleitungen, wir sollen zum Vater, der im Verborgenen ist, beten und dabei nicht viele Worte machen. Also es soll eine tiefe Begegnung werden. Wir sollen versinken in das Herz Gottes oder in die Gedanken Gottes uns hereinbegeben. Nicht mit vielen Worten, sondern auch viel Schweigen, viel Stille, das haben wir auch schon gesehen, um eben auch das Wort Gottes in unseren Herzen hören zu können. Und dann im Gebet von Herzen verzeihen. Hier wird Kapitel 6, Verse 14 und 15 zitiert, da heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Also Vergebung, eben da tun wir uns oft schwer, aber das ist etwas ganz, ganz Wesentliches und Wichtiges im Christentum. Nur ein versöhntes Herz kann letztlich Gott schauen. Nur ein Herz, das bereit ist zur Versöhnung, kann den Weg mit Gott in seiner ganzen Tiefe gehen. Und dann heißt es auch, wir sollen mit reinem Herzen, ein reines Herz haben und das Reich Gottes suchen. Also auch da das reine Herz, das ist die Reinheit im Denken, die Reinheit im Glauben, dass wir uns wirklich dem reinen Glauben der Kirche anvertrauen und den gänzlich umarmen und nicht irgendwie verfälschen und kritisieren und das Gefühl haben, wir müssen ihn abändern. Eben die Religion soll den Menschen ändern, nicht der Mensch die Religion. Und das reine Herz ist natürlich auch die Reinheit im Leib. Und dann mit diesem reinen Herzen auch das Reich Gottes suchen. Wir haben das vorhin gehört, wir sollen mit ganzem Herzen das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen. Und dann wird uns alles dazugegeben in der wunderbaren Vorsehung Gottes. Diese Bekehrung, so sagt der Katechismus, ist ganz auf den Vater ausgerichtet. Also am Grund des Gebetes, des gottgemäßen Gebetes, so wie es eben Jesus getan hat, steht eine ganz tiefe Bekehrung des Menschen. Und diese Bekehrung ist die Abkehr von allem Bösen, von aller Sünde und die gänzliche Hinwendung an Gott in der Liebe. Sie ist die kindliche Hinwendung zum Vater, ist hier noch der Abschluss.
Danke, Pfarrer Rellstab, für diese Betrachtungen zum Katechismus der katholischen Kirche. Ich denke, hier machen wir einen kleinen Break und machen dann nächste Woche wieder weiter. Danke, dass Sie heute wieder Zeit für uns hatten.